Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu unserem Podcast Starke Frauen, in dem wir euch seit über 6 Jahren sensationelle Frauen vorstellen und wo, apropos sensationelle Frauen, an meiner Seite meine Podcast-Partnerin, die wunderbare, die einzigartige, großartige Kim Seidler.
Und natürlich an meiner Seite die unglaubliche, inspirierende, the one and only Katrin Jakob.
Ach, bin ich ganz rot. Bin ich eh schon.
Katrin, wir sprinten auf Folge 300 zu. Oh mein Gott, also ganz ehrlich, ich glaube, wir können es gar nicht häufig genug erwähnen, gerade wie aufgeregt wir sind. Kannst du es eigentlich glauben?
Ja, unglaublich, wirklich. War nicht gerade erst Januar? Irgendwie, jetzt haben wir schon wieder April. Verdammt, ey, die Zeit rennt. Und zur 300. Folge gönnen wir uns übrigens ein neues Cover. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Also wir haben ein bisschen abstimmen lassen. Wir waren extra wieder im Fotostudio, haben uns Zeit genommen und ihr habt abgestimmt. Ihr habt uns beim Auswählen geholfen auf Instagram und LinkedIn. Wir sind super gespannt natürlich, wie euch das Ergebnis gefällt. Es ist sehr, sehr farbenfroh.
Auf jeden Fall.
Wenn ihr uns Feedback geben wollt, gerne bitte schreiben in den Kommentaren oder die E-Mail-Adresse, die kennt ihr ja. Aber jetzt geht's los natürlich mit einer wie immer beeindruckenden Frau. Wer ist es?
Absolut. Ja, heute geht es um die Frau, deren Stimme um die Welt ging und die gleichzeitig zu einer der wichtigsten Stimmen auch gegen Rassismus und Apartheid, also die strikte Trennung von Schwarz und Weiß, wurde. Sie wurde Mama Africa genannt, war Sängerin, Aktivistin und politische Symbolfigur. Eine Künstlerin, die Musik und Haltung untrennbar miteinander verbunden hat. Und in der Forschung wird Miriam Makeba häufig als eine der zentralen kulturellen Stimmen des Anti-Apartheid-Kampfes beschrieben. Also als jemand, der Musik und politischen Widerstand auf internationaler Ebene miteinander verbunden hat.
Die Rede ist natürlich von der wunderbaren Miriam Makeba und wir hatten sie schon lange auch auf unserer Liste, ne? Endlich kommen wir dazu. Miriam Makeba war eine der ersten afrikanischen Musikerinnen mit internationalem Erfolg und eine Frau, die ihr ganzes Leben lang für Freiheit, Würde und Gleichberechtigung gekämpft hat. Das hast du gerade auch schon so schön eingeleitet. Der rote Teppich.
In dieser Episode schauen wir uns genau dieses Leben an. Ihre Kindheit in Südafrika, ihre musikalischen Anfänge, ihr Leben im Exil und warum ihre Stimme bis heute ein Symbol des Widerstands ist. Und ja, wo fangen wir an? Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, ne?
Natürlich, wie immer, in der Kindheit, vielmehr bei der Geburt. Miriam Makeba wurde am 4. März 1932 in Johannesburg in Südafrika geboren. Ihr vollständiger Name war Senzile Miriam Makeba. Ich habe extra nochmal mir das vorlesen lassen vom Internet. Und schon dieser Name erzählt natürlich auch ein bisschen oder lässt erahnen etwas von ihren kulturellen Wurzeln. Der Name Senzile stammt aus einer afrikanischen Sprache und verweist auf ihre ethnische Herkunft und traditionelle Identität, während Miriam den Einfluss der europäischen und christlichen Kultur widerspiegelt. Dadurch wird deutlich, wie stark persönliche Identität und Geschichte auch in Südafrika miteinander verbunden sind. Nicht nur dort, aber auch sehr. Das kann man übrigens auch sehr gut zum Beispiel bei Britannica oder bei South African History Online nachlesen. Wie immer packen wir euch auch die Quellen, zumindest eine Auswahl, in die Shownotes zum Nachlesen.
Ihre Mutter war Swazi, arbeitete als traditionelle Heilerin und verdiente zusätzlich Geld als Haushaltsangestellte. Ihr Vater gehörte zum Volk der Xhosa und war Lehrer. Xhosa, Katrin wird euch gleich was zur Aussprache erzählen, ich breche mir hier gerade einen ab, sind eine ethnische Gruppe im südlichen Afrika, vor allem in Südafrika. Sie sprechen die Sprache Isi-Xhosa, die zu den Bantu-Sprachen gehört und für ihre besonderen Klicklaute bekannt ist. Diese Laute entstehen durch Schnalzgeräusche mit der Zunge und sind ein typisches Merkmal der Sprache und Kultur der Xhosa. Swazi, auch Emaswati genannt, bezeichnet ein Volk aus dem heutigen Eswatini, also früher Swasiland, und angrenzenden Regionen Südafrikas. Die Kultur der Swazi ist ebenfalls Teil der Bantu-Traditionen und stark von Gemeinschaft, Ritualen und spirituellen Praktiken geprägt. Daher auch die Tätigkeit ihrer Mutter als traditionelle Heilerin.
Und du hast es eigentlich schon sehr gut ausgesprochen. So viel gibt es da gar nicht zu ergänzen. Swazi spricht man ungefähr genauso aus. Erste Betonung auf Swa und dann Si und Kosa. Und auch diese Klicklaute kann ich jetzt nicht so gut machen, wie du das eben gemacht hast. Und ich glaube, ihr könnt es euch ungefähr vorstellen. Und die Kosa und auch die Swazi gehören zu den sogenannten Bantu-Völkern. Auch das hattest du schon gesagt. Einer großen Sprach- und Kulturgruppe in Afrika. Das wird auch in der Ethnologie und Sprachwissenschaft so beschrieben, etwa wie gesagt bei Britannica oder in Afrika-historischen Studien. Also ein Umfeld, das sowohl kulturell als auch sozial geprägt war für Miriam, auch das wird in verschiedenen historischen Quellen immer wieder beschrieben. Historisch wird das auch so eingeordnet. Südafrika war zu dieser Zeit stark von kolonialen Strukturen und später dann der Apartheid geprägt. Namen, Sprache und Herkunft waren deshalb nicht nur privat, sondern auch politisch bedeutsam. Sie bestimmten oft über Zugehörigkeit, Chancen und Ausgrenzung. Und Miriams Familie lebte zunächst in Johannesburg, später im Township Sophiatown. Und Sophiatown war damals ein ganz besonderer Ort, ein kulturelles Zentrum, also auch soweit man von Townships als besondere Orte sprechen kann, aber ein kulturelles Zentrum für schwarze Musik, Kunst und politische Diskussionen. Also ein Ort voller Kreativität, aber natürlich auch voller Spannung.
Mhm. Sophiatown wurde später im Zuge der Apartheid-Politik gewaltsam geräumt und auch zerstört. Die Bewohner wurden zwangsumgesiedelt. Historiker sehen diesen Ort deshalb bis heute als Symbol für kulturelle Vielfalt, aber auch für die brutale Durchsetzung der Rassentrennung. Apartheid übrigens, sollten wir vielleicht auch den Begriff nochmal klarer ziehen, war ein staatlich organisiertes System der Rassentrennung in Südafrika, das ab 1948 offiziell eingeführt wurde. Es regelte nahezu alle Lebensbereiche von Wohnorten über Bildung bis hin auch zu Bewegungsfreiheit und wird in der Forschung als eine Form institutionalisierter Diskriminierung und Unterdrückung eingeordnet. Miriams Geschichte beginnt direkt auch ziemlich hart. Ihre Mutter wurde verhaftet, weil sie traditionelles Bier gebraut hat, was unter den damaligen rassistischen Gesetzen verboten war. Miriam selbst war zu diesem Zeitpunkt erst wenige Wochen alt und musste mehrere Monate mit ihrer Mutter im Gefängnis verbringen.
Also das ist schon ziemlich krass, wenn man sich vorstellt, dass der Staat ins Leben da buchstäblich hinter Gittern ist, ne? Also ja. Echt krass.
Als wäre das nicht genug, starb ihr Vater früh, als sie noch ein Kind war. Die Familie hatte wenig Geld und musste sich irgendwie durchschlagen.
Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, die Musik war von Anfang an da und wurde auch später immer wieder zu Miriams Rettungsanker.
Ja, und das finde ich auch so spannend, ne? Mitten in diesen schwierigen Umständen entsteht etwas, das sogar später die ganze Welt berühren wird.
Wenn das mal kein Cliffhanger ist, Kim, dann weiß ich auch nicht. Ja, voll, ne? Also vor allem im Kirchenchor fiel Miriams Stimme auf und dort entwickelte sie auch ihre ersten musikalischen Fähigkeiten. Die Kirche, da ist sie wieder, ebenso wie bei Aretha Franklin. Mir kamen da so ein paar Erinnerungen hoch und an die Episode mit Whitney Houston oder über Whitney Houston. War die Kirche eben auch dort ein Ort, in dem Gesangs- und Musikerinnenkarrieren starteten. Genau, hört gerne nochmal in die Folge 44 über Aretha und 78 über Whitney hinein. Aber wir schweifen ab. Zurück zu Miriam. Sie musste als junge Frau schon sehr, sehr früh Verantwortung übernehmen. Und das war im Jahre 1949, da war sie gerade mal 17. Da heiratete sie ihren Jugendfreund James Gooley Kubey. Aber nicht nur das, wenig später passierte dann Folgendes.
Genau, da wurde nämlich ihre Tochter Bongi geboren und sie blieb ihr einziges Kind. Und wenn man sich das vorstellt, ne, selbst noch fast ein Kind und auch schon Mutter.
Die Ehe war auch sehr, sehr schwierig und hielt nicht lange. Schon krass, dass das Anfang der 50er in Südafrika auch so möglich war, sich einfach scheiden zu lassen. Aber das war eben so. Jedenfalls genau in dieser Zeit begann Miriam sich immer stärker auch der Musik zuzuwenden, vielleicht auch als eine Art Ausweg, als etwas, das ihr Halt gegeben hat. Ne?
Ja, vielleicht müssen wir das krass nochmal kurz erklären, Katrin, dachte ich gerade. Wieso findest du das krass, dass sie dort in Anfang der 50er in Südafrika sich scheiden lassen dürfen, weil es in Deutschland nicht erlaubt
also war? Oder aus was? Deutscher Perspektive in den 50er Jahren war das nicht so einfach. Das ging mit einer gesellschaftlichen Stigmatisierung einher. Deswegen ist das aus deutscher Sicht natürlich mein krass. Danke Absolut. Für die Fußnote. Ja.
Sehr gern. Ja, in den frühen 50er Jahren sang Miriam dann bei den Manhattan Brothers, einer der bekanntesten Gesangsgruppen Südafrikas zu dieser Zeit. Und das war wirklich ein wichtiger Schritt, weil sie dort erste professionelle Bühnenerfahrung sammeln konnte.
Später gründete sie gemeinsam mit anderen Sängerinnen die Gruppe The Skylarks. Diese Band hat Jazz, Pop und traditionelle afrikanische Musik miteinander verbunden, also einen ganz neuen Sound geschaffen. Apropos ganz neuer Sound, hier gibt es auch tatsächlich wieder eine Parallele zu einer anderen Frau, die wir schon vorgestellt haben, nämlich Ella Fitzgerald. Gerne auch in Folge 244 nochmal reinhören. Auch eine ganz tolle, beeindruckende Frau, ja.
Total. Und genau dieser Mix sollte später ja auch Miriams Markenzeichen werden. Ein echter Wendepunkt kam dann 1959. Miriam Makeba tritt im Film Come Back Africa auf.
Der Film dokumentiert das Leben schwarzer Menschen unter dem Apartheid-Regime sehr realistisch und auch sehr schonungslos. Und er sorgt international für Aufmerksamkeit. Also plötzlich schauen Menschen nach Südafrika und sehen, was dort wirklich passiert.
Genau, und durch diesen Film wird auch Miriam Makeba schließlich international bekannt. Auf einer Reise ins Ausland, unter anderem nach Europa, lernt sie dann Harry Belafonte kennen.
Und Belafonte erkennt sofort ihr Talent, aber auch ihre politische Stimme. Er unterstützt sie dabei, in den USA Fuß zu fassen und öffnet ihr Türen, die sonst wahrscheinlich verschlossen geblieben wären. Das ist auch gut dokumentiert, zum Beispiel in Archiven zur afroamerikanischen Geschichte. Übrigens, weißt du noch, in welcher Folge starke Frauen Harry Belafonte eine wichtige Rolle spielte? Das kannst du dich erinnern?
Der Name klingelt auf jeden Fall natürlich logischerweise, aber nee, sag mal.
So viele Bezüge zu anderen Folgen, aber irgendwie gibt's Personen, die natürlich auch immer wieder auftauchen. Es war Nana Mouskouri in der Folge 256. Und was Harry Belafonte mit Nana Mouskouri zu tun haben, könnt ihr auch da gerne nochmal nachhören. So.
Genau. Stimmt. Ja, auch für Miriam hat er offenbar eine Tür geöffnet. Mhm. Doch während sie im US-amerikanischen Ausland ist, passiert etwas, das ihr Leben komplett verändern wird. Die südafrikanische Regierung erklärt ihren Pass für ungültig.
Unfassbar. Das bedeutet nämlich, sie kann nicht mehr zurück in ihre Heimat. Und so beginnt ihr Leben im Exil, das fast 3 Jahrzehnte dauern wird. Politisches Exil war für viele Künstlerinnen und Aktivistinnen aus Südafrika typisch. Auch das ist historisch gut dokumentiert. Wer sich öffentlich gegen das Regime stellte, riskierte Repression, Verbannung oder ein Berufsverbot. Mhm.
Und ich finde, das ist wieder so ein krasser Moment, ne? Aus einer Reise wird plötzlich ein Leben im Exil. In den 60er Jahren wird Miriam Makeba weltweit bekannt, also wirklich vom Exil direkt auf die großen Bühnen der Welt.
Sie tritt im amerikanischen Fernsehen auf, veröffentlicht internationale Alben und bringt afrikanische Musik in die Wohnzimmer von Menschen, die das vorher so auch noch nie gehört haben. Sie macht afrikanische Musik global hörbar und sich selbst damit sichtbar.
Und dann kommt 1967 dieser eine Song, Pata Pata, der auf den Song Io Pata Pata der südafrikanischen Jazz- und Popsängerin Dorothy Masuka zurückgeht. Ein weltweiter Hit und plötzlich kennt man ihren Namen überall.
Ja, allerdings muss man auch sagen, viele feiern den Song, tanzen dazu, wissen aber gar nicht auch, welche Geschichte und welche politische Realität hinter dieser Künstlerin Miriam Makeba stehen, geschweige denn, worum es in dem Song geht. Ich hab da mal nachrecherchiert und habe ein Zitat gefunden des deutschen Ethnologen Wolfgang Bender, der erklärt, dass in seinem Werk Sweet Mother, moderne afrikanische Musik, also ein alter weißer Mann, der afrikanische Musik erklärt, aber sei es drum. Grüße gehen raus an Wolfgang. Er schreibt in diesem Buch: Es war dies eine individualisierte, sexuell suggestive Form des Jive-Tanz-Stils der jungen Leute, wobei sich die Tanzpartner abwechselnd mit den Händen über den ganzen Körper im Rhythmus der Musik berührten. Pata bedeutet übersetzt berühren, anfassen. Zitat Ende. Ja.
Mhm. Wieder einmal liebe ich diesen Podcast, weil ich selbst so viel lerne. Ein Jahr bevor Pata Pata ein Welthit wird, also 1966, um ganz genau zu sein, gewinnt Miriam gemeinsam mit Harry, jetzt wollte ich Wolfgang Harry, gemeinsam mit Harry Belafonte sogar ein Grammy für das Album An Evening with Belafonte Makeba. Mhm. Offiziell höchste internationale Anerkennung.
Miriam benutzt die Bühnen, auf die sie tritt und die nun offensichtlich auch immer größer werden, auch das Publikum dazu, nicht nur für die Musik, sondern auch für politische Botschaften. 1963, also das war schon noch ein paar Jahre vorher, spricht Miriam Makeba sogar vor den Vereinten Nationen. Und das muss man sich wirklich mal vorstellen. Eine junge, schwarze Frau aus Südafrika steht dort und spricht offen über die Realität der Apartheid. Das ist wirklich auch unglaublich.
Ja, klasse. Mhm. Sie fordert internationale Sanktionen gegen das Regime, also ganz klar Position. Und das ist auch gut dokumentiert, zum Beispiel in historischen Archiven und bei South African History Online.
Mhm. Und wir erinnern uns, ihr Pass war ihr ja schon vorher entzogen worden, aber nach solchen Auftritten verschärft sich die Situation natürlich nochmal, ne?
Ja, das Regime reagiert, indem es ihre Musik in Südafrika verbietet. Sie wird im eigenen Land zum Schweigen gebracht, während sie international immer lauter wird.
Und viele ihrer Songs greifen genau diese politischen Themen auf. Zum Beispiel Soweto Blues, ein Lied über den Schüleraufstand von 1976. Und damit wird sie zu so viel mehr als nur einer Sängerin. Sie wird zu einer Stimme des Widerstandes. Oder vielleicht noch stärker zu einer Stimme für all die Menschen, die selbst keine Stimme haben. Erst 1990 kann Miriam Makeba wieder nach Südafrika zurückkehren, nach fast 30 Jahren im Exil.
Und dieser Moment hat auch ganz viel mit einer anderen historischen Figur oder Person zu tun, ne? Das ist Nelson Mandela. Nach seiner Freilassung lädt er sie persönlich ein, in ihre Heimat zurückzukehren, in ein Land, das sich gerade im Umbruch befindet.
Und ich finde, das ist irgendwie so ein kraftvolles Bild. Zwei Menschen, die beide für Freiheit gekämpft haben, in einem Land, in dem Schwarze unterdrückt werden und nun gemeinsam ein neues Kapitel aufschlagen und zurückkehren, ne, auf die Bühne ihres eigenen Landes.
Ja, nach all den Jahren, in denen sie ihre Heimat nur aus der Ferne sehen konnte, kehrt sie dann auch wirklich tatsächlich zurück. Mhm.
Und natürlich hört sie auch da nicht auf. Sie macht weiter Musik, engagiert sich politisch und bleibt eine wichtige Stimme, jetzt endlich auch wieder in ihrem Heimatland Südafrika.
Ja, und das Schönste an dieser Biografiegeschichte ist, dass sie am Ende nicht nur eine Stimme im Exil war, sondern auch wieder eine Stimme zu Hause. Auch in ihren späteren Jahren blieb Miriam Makeba immer aktiv. Sie hat sich nie wirklich zur Ruhe gesetzt.
Sie engagierte sich weiterhin auch für soziale Projekte und wurde sogar Botschafterin der FAO, also der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Einmal mehr ein Beweis, ihr Einsatz ging weit über die Musik hinaus.
Und dann kommt ein Moment, der irgendwie auch sehr viel über ihr Leben erzählt. 2008 stirbt Miriam Makeba im Alter von 76 Jahren, und zwar unmittelbar nach einem Konzert in Italien.
Sie hatte an diesem Abend ein Benefizkonzert gegeben gegen die italienische Mafia, also wieder Musik und politisches Engagement untrennbar miteinander verbunden. Und dann?
Und nach ihrem Auftritt erleidet sie dann einen Herzinfarkt.
Und ich finde, das ist du hast es gerade gesagt, das sagt so viel aus über ihr Leben, ne? Wie sie stirbt. Also das ist wirklich auf, die Symbolik könnte ja auch nicht passender sein, weil sie bis zuletzt das genau getan hat, was ihr Leben ausgemacht hat. Sie hat ihre Stimme genutzt für etwas Größeres und sie ist buchstäblich auf der Bühne gegangen. Also auf die Bühne und dann aus dem Leben gegangen und irgendwie auch genau dort geblieben, wo sie immer war, nämlich im Einsatz für andere.
Miriam Makeba wurde weltweit als Mama Afrika bekannt. Ein Name, der so viel mehr ist als nur ein Spitzname. Weil er eigentlich beschreibt, was sie für viele Menschen war. Eine Stimme, die verbindet, eine Stimme, die trägt.
Sie gilt bis heute als eine der wichtigsten Musikerinnen Afrikas. Afrikas, da sage ich schon auch. Und gleichzeitig als Symbolfigur des kulturellen und politischen Widerstands gegen die Apartheid. Das wird auch in vielen Analysen so eingeordnet, zum Beispiel bei The Conversation, siehe Shownotes.
Ihre Musik hat afrikanische Kultur auf internationale Bühnen gebracht, aber noch wichtiger, sie hat Menschen aufmerksam gemacht. Auf Ungerechtigkeit, auf Unterdrückung, auf das, was oft nicht gesehen werden wollte. Und ihre Stimme wurde damit zu einer Stimme für Freiheit und auch Menschenrechte.
Ich kann schon so ein bisschen erahnen, was die Antwort auf die folgende Frage sein wird, aber was ist ganz persönlich für dich, was macht Miriam Makeba zu einer starken Frau für dich, liebe Kim?
Genau, weil sie einmal natürlich ihre Stimme genutzt hat, also im wahrsten Sinne des Wortes, ne, nicht nur um schön zu singen, sondern auch wirklich um etwas zu verändern. Und weil sie trotz allem weitergemacht hat, ne, also trotz Exil, trotz Verlust, trotz politischem Druck. Ich glaube, was wir von ihr lernen können, ist dieser Mut, sich zu zeigen und nicht leise zu werden, nur weil etwas unbequem ist.
Ja, total. Für mich ist es auch dieses bei sich bleiben, beziehungsweise sich selbst treu zu bleiben, den eigenen Prinzipien, also zu wissen auch, wofür man steht, das ist ja auch nicht jedem gegönnt, aber das nicht zu verraten, weil es bequemer ist, den Mund zu halten, ne? Auch wenn der Preis hoch ist. Also, und der war sehr hoch. Sie wurde verbannt aus ihrer Heimat. Und vielleicht auch dieses, das Einfluss so und die Stimme erheben nicht immer laut oder aggressiv sein muss, sondern ihre Stärke lag auch in ihrer Präsenz, in ihrer Klarheit, in ihrer Haltung.
Ja, richtig gut. Ja, und darin, dass sie Musik und Sinn auch verbunden hat, ne? Also etwas, das Menschen berührt und gleichzeitig etwas, das bewegt.
Und deswegen passt sie so gut in diesen Podcast. Deswegen ist sie eine starke Frau.
Absolut eine echt starke Frau. Ja, ihr Lieben, recherchiert gerne weiter zu ihr. Da gibt es oder hört auch bitte in ihre Musik rein. Unheimlich klasse. Ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie super gern mit Menschen, die sie auch hören sollten. Lasst uns ein Herz da, ein Abo, ein Kommentar, 5 Sterne. Wir freuen uns riesig darüber.
Natürlich. Und folgt uns auf Instagram oder schreibt uns, wenn ihr eine Frau habt, auf die ihr gestoßen seid und die wir unbedingt hier mal vorstellen sollten. Alle Infos und Kontaktdaten auch in den Shownotes natürlich. Und ich glaube, ich höre jetzt gleich ein bisschen Pata-Pata. Und wahrscheinlich höre ich es mit ganz anderen Ohren.
Ja, auf jeden Fall. Gute Idee. Ihr Lieben, passt auf euch auf, bleibt gesund oder werdet es, ne? Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
Bis dahin natürlich wie immer alles Liebe und tschüss.
Tschüss.